Hallo zusammen. Nach dem Bundesliga-Auftakt schauen wir auf die Niederlage in Leipzig und ob die Maschinerie des VfL noch warm laufen sollte, kann, wird. Wir schauen, wie sich die Neuzugänge geschlagen haben in Leipzig. Wir reden aber auch über einen alten Bekannten, der gerne mittrainieren würde, aber es nicht darf. Manuel Riemann wird auch Thema sein. Und wir machen eine kleine Saisonprognose in der Fanfrage der Woche. Und am Ende gehen noch die allerersten Schals des Tippspiels raus an die glücklichen Gewinner.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo und herzlich willkommen zu Inside VfL, dem Stadtwerke Bochum Talk von und mit der WAZ und Radio Bochum. Wie immer von der WAZ auch jemand dabei, Ralf Ritter heute.
Hallo Annalena, hallo Günther, hallo an alle, die uns zuschauen und zuhören. Ich freue mich.
Von Radio Bochum heute dabei, Günther Pohl.
Hallo in die Runde, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt.
Und ebenfalls von Radio Bochum bin ich. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch euch beiden. Alle, die uns jetzt sehen und nicht hören als Podcast, sondern das YouTube-Video gerade schauen, wir haben noch mal ein bisschen hier ein paar Stellschrauben, sind wir noch am Drehen und Wackeln. Das wird alles. Also das mit dem Look, wir gewöhnen uns, ihr gewöhnt euch wahrscheinlich auch noch ein bisschen ein. Wir arbeiten daran. Ja, der VfL verliert in Leipzig. Wir hatten es erwartet und irgendwie auch getippt, ne?
Anders erwartet.
Anders, absolut. 1-0. Muss man sagen, ein Ausgang, wo man jetzt denkt, so gut davon gekommen?
Ja, was heißt gut davon gekommen? Sie haben eine gute Leistung abgeliefert, war wirklich sehr ordentlich und das hat mich persönlich überrascht. Ich meine, ihr habt letzte Woche gesehen und gehört, was ich gesagt habe, auch was die meisten gedacht haben, das gibt eine Klatsche nach dem Pokal aus und es kam anders. Der VfL war nah dran, einen Punkt mitzunehmen aufgrund des Einsatzes, des Engagements und bis zuletzt dran zu glauben, auch was holen zu können, wäre es aus meiner Sicht auch verdient gewesen. Hat nicht ganz gereicht, aber war trotzdem eine Leistung, auf der man aufbauen kann, die auf jeden Fall Mut macht für die nächsten Aufgaben.
Ja, absolut.
Ja, ich sehe das ähnlich. Wer heute mal die Fachzeitung studiert, der sieht Torchancen 5-3 nur für Leipzig. Das spricht schon mal für den VfL Bochum. Wenn man sieht, dass der VfL in Leipzig bei einer der besten deutschen Mannschaften über 40% Ballbesitz hat, dann ist das auch beeindruckend. Und ich bin der Meinung, man sollte dieser Mannschaft mal ein bisschen Zeit lassen und nicht nach so einem Pokalspiel gleich die Nerven verlieren, was viele leider im Internet getan haben. Denn ich erinnere mich, in dieser Traummannschaft des VfL aus dem letzten Jahr, die ja jetzt verherrlicht wird, mit Stöger und allen Assen haben wir im Pokal in Bielefeld verloren. Ja, und jetzt spielen wir mit einer doch sehr neuen Mannschaft. 3 neue in der Startformation, 7 Spieler, die noch nie in der Bundesliga gespielt haben. Mhm. Und dafür funktioniert das ganz gut. Und wenn ich dann überlege, wie das Spiel bewertet wurde, dann muss man sagen, dann ist der VfL absolut vom ersten Spieltag in der Bundesliga angekommen. Und deshalb größten Respekt. Ich war total überrascht. Und das macht Mut für die nächsten Wochen. Erst recht, wenn man weiß, dass der VfL ja da noch was im Hinterhalt hat. Mhm. Mit Orde zum Beispiel.
Wir können gerne mal sprechen über eine der Schlüsselszenen des Spiels. Günther, wir kriegen sie noch mal vors geistige Ohr geführt. vors geistige Auge geführt. Mit einem Ausschnitt aus den 98,5 Sekunden. Also einem Ausschnitt aus deiner Live-Reportage. Auch übrigens immer nachzuhören bei radiobochum.de.
Da war plötzlich Boschinski frei, kommt aber nicht am Torhüter vorbei und dann prallt der Ball zu Daschner und dann wird er von einem Spieler der Leipziger, nämlich durch Luk Keba, abgeblockt, sodass die Doppelchance in der 30. Minute zunichte war.
Ja, Doppelchance in der 30. Minute, wer hat denn damit vorher gerechnet? Ihr
ja,
nicht, oder?
Vorausgegangen war natürlich ein Bock auch vom vom Gulaschi, vom Torwart, Boschinski aufmerksam erstmal, aber dann kann, darf, soll, muss er den natürlich machen, genauso wie Lukas Daschner. Das waren, für mich gab es 3 Schlüsselszenen in diesem Spiel, das war die eine. Hm. Entweder Boschinski oder Daschner müssen den dann machen. Ne? Beide.
So ein Geschenk kriegst du halt auch nicht nochmal wieder, ne?
Das kriegst du in Leipzig auf dem Niveau halt nicht nochmal wieder.
Hättest du eigentlich auch gar nicht erst kriegen müssen, sollen, dürfen.
Ja gut, aber wie gesagt, Bochum war präsent und hatte sich dann auch so ein Fehler dann da irgendwo verdient. Ja? Mhm. Von nichts kommt nichts. Aber nicht genutzt. Ein großer Unterschied. Zweite Schlüsselszene dann natürlich das Luftloch von Matus Bero, was dann zum Angriff führt, den am Ende Nusa vollendet. Da wird dieser Fehler halt bestraft. Das war der große Unterschied. Und die dritte Schlüsselszene ist dann noch das Foul von Willy Orban an Marin Boadu, der die rote Karte dafür kriegt, hat dem VfL aber nichts genutzt.
War zu spät.
Hilft mehr dem nächsten Gegner von Leipzig als Bochum. War zu spät. Außerdem kann Leipzig mit der Qualität auch mit 10 Mann ein 1-0 über die Zeit bringen. Haben sie dann ja auch geschafft. Und Bochum wurde, Marc Letter hat es eigentlich ganz, der Sportdirektor des VfL Bochum hat es eigentlich ganz gut formuliert. Die rote Karte rettet Leipzig den Sieg. Ist natürlich spekulativ, ob Boadu die Chance dann auch genutzt hätte, aber die Wahrscheinlichkeit wäre da gewesen. Dann wäre es 1-1 gewesen und ein richtig, richtig guter Auftakt gewesen.
Mhm. So war es nur
ein guter, ja, okayer Auftakt. Aber da kommt ja in den nächsten Wochen Qualität dazu. Und ich habe es gerade Ordens gesagt, der für mich ja der tragende Abwehrspieler ist. Der ist 1,94 Meter, der neue, der heute quasi kometenhaft, eine Woche im Training, Medic, 1,91 Meter. Das sind zwei überragende Kopfballspieler, die dann im Zentrum des VfL, ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfL im Zentrum so viel Kopfballduelle verliert wie im letzten Jahr. Das ist Qualität. Dann kommt De Witt dazu. Dann kommt vielleicht ein gesunder Bernardo noch dazu. Also das sieht gut aus. Und wenn ich da an Balde denke, der hat da 2-3 Dribblings gemacht. Das ist verheißungsvoll. Und dann haben wir auch plötzlich wieder Außenstürmer, die uns ja weggeredet wurden, dass wir keine mehr hätten. Und die Qualität von Boadu im Verhältnis zu Broschinski, die ist dann, glaube ich, auch noch eine andere. Also da kommt doch was, nur das dauert noch. Das wird auch gegen Gladbach. Jetzt meinen alle nach dem tollen Spiel Gladbach, wenn du die Gladbacher gesehen hast, das war ja auch Thema der Pressekonferenz, da hat unser Trainer gesagt, also Gladbach, wer da meint, das geht dann mal eben so hopp hopp wie im letzten Jahr. Davon abgesehen, im letzten Jahr ging es gegen Gladbach nämlich zweimal hopp hopp in die Hose. Ja, der hat vor der Qualität gewarnt von Mönchengladbach, aber trotzdem. Und dann kommt die Länderspielpause, dann ist ein Medic auch ein paar Wochen im Training. Die Tendenz ist wesentlich besser, als man nach diesem verteufelten zweiten Halbzeit gegen Regensburg alle geglaubt haben. Ralf, du hattest geschrieben, viele, viele Baustellen. Ich sehe die Baustellen durchaus kleiner als die, die in derzeit in der Bochumer Innenstadt herrschen.
Wow. Das ist auch schwierig. Gut, da sind so viele Baustellen.
Schöne Brücke geschlagen, Günther.
Aber alle Baustellen sind noch nicht geschlossen. Mit Jakov Medic, der war da ja noch gar nicht da, der ist jetzt neu dabei.
Lass uns einmal über den sprechen.
Ja.
Nicht mal eine Woche in Bochum und in der Startaufstellung.
Der ist ja letzte Woche Dienstag gekommen und hat dann Samstag direkt gespielt. Und ich finde, er hat eine richtig gute Leistung direkt gezeigt. Marc Letter und Trainer Peter Zeiler waren vorsichtig, beziehungsweise wollten noch nicht zu überschwänglich sein, so habe ich sie gedeutet, und erwarten da sogar noch mehr, kann man ja auch, weil er war ja nicht nur 4 Tage erst im Training mit den neuen Kollegen, sondern er hatte ein Jahr, das waren eigentlich meine größten Bedenken, dass er so von Anfang an spielen kann, ein Jahr kaum gespielt, ne? Mhm. Und hat einen richtig guten Eindruck gemacht, und ich denke auch, dass er perspektivisch, wenn Ivan Ordets, wie Günther angedeutet hat, wieder richtig fit ist, mit Ordets da eine richtig starke Innenverteidigung bilden kann.
Ja. Günther, dein Eindruck von Medic?
Senkrechtstarter, der war ja letzte Woche schon angekündigt. Er kam dann am Dienstag, also es war klar, dass der dazukommt, dass der Qualität hat, die muss er haben, sonst wechselt er nicht für so viel Geld damals nach Ajax Amsterdam. Der VfL ist nun mal gezwungen, in Nischen zu stoßen, wo auch immer ein Risiko dabei ist, wo man nicht weiß, wie kommt der wieder ins Spielen, weil andere Spieler, wenn der voll im Saft gewesen wäre und 34 Spiele für Ajax Amsterdam gemacht hätte, dann wäre der nie in Bochum gelandet. Ja? Also der VfL sucht ja so einen Spieler, die so einen Knick in ihrer Karriere haben und die dann neuen Anlauf nehmen. Und es ist noch nicht abschließend zu sagen, aber was der VfL da mit den Neuen hat, das ist vielversprechend. Garantien gibt es nicht. Und der VfL hat kein Geld, um so sichere, eine sichere Bank wäre jetzt ein Goretzka zu verpflichten. Ja? Nur dann wäre der VfL wahrscheinlich nach einem Jahr pleite. Ja. Das wäre eine sichere Sache. Also immer wieder was riskieren. Und was ich so gesehen habe, muss ich sagen, gefällt mir.
Der VfL könnte einen Goretzka in Liebe bezahlen oder in Viehgebier oder so. Dann können wir es uns leisten.
Aber wenn er zu viel Fiegebier trinkt und ich glaube,
wir trinken
nicht so richtig viel Bier, dann haben wir auch nichts mehr von Leon Goretzka. Ne?
Ja. Na gut.
Aber Boadu wurde angesprochen, ne? Auch ein potenziell richtig guter Neuzugang. Nur man muss natürlich abwarten, ob er auf Strecke dann auch diese Hoffnungen erfüllt. Ich sehe auch gute Ansätze, wurde jetzt zweimal eingewechselt, hat frischen Schwung gebracht.
Ja.
Jetzt auch in Leipzig. Und jetzt muss man mal abwarten, wann ist er bei 100% und bringt er dann wirklich das, was man sich erhofft.
Aber Ralf, das Kleines braucht man doch bei allen Neuzugängen.
Ja, ja. Aber das ist natürlich ein sehr wichtiger. Ne?
Genau. Das ist ja halt immer so lustig. Wir reden immer von Verstärkung. Ja. Ob es ein Spieler tatsächlich eine Verstärkung ist, stellt sich immer erst im Laufe der Saison heraus. Alle Vereine der Bundesliga Erste, egal welche Liga, haben sich alle verstärkt. Und trotzdem landen dann welche weit hinter ihren Möglichkeiten und dann. Also man sollte
absolut,
das...
Absolut, aber ich glaube, da erzähle ich nichts Neues. Vorne gibt es noch ein Problem. Null Tore in Regensburg, null Tore jetzt auch in Leipzig. Das war zu erwarten, aber trotzdem unterm Strich halt null Tore in den ersten beiden Pflichtspielen. Das muss sich natürlich ändern. Und nach vorne war der VfL halt noch nicht so durchschlagskräftig wie erhofft. Ich gebe Günther recht. Ich habe es auch geschrieben, könnt ihr nachlesen auf watz.de/VfL in den jüngsten Kommentaren und Analysen. Man braucht Geduld, die Mannschaft entwickelt sich, viele neue müssen noch integriert werden und die anderen, die letztes Jahr schon da waren, die meisten waren letztes Jahr überwiegend nicht Stamm. Also da geht was beim VfL mit ein bisschen Geduld und ich sage auch jetzt schon, es kann weiterhin dazu kommen, dass Bochum gegen Gladbach verliert, wie auch immer, es kann so kommen und auch in Freiburg und dann hat man 0 Punkte und das Pokal aus und dann gilt es erst recht die Ruhe zu bewahren und weiter an das neue Prinzip, an das neue Spielsystem zu glauben und das wird dann entscheidend sein, denn der Trainer ist ja auch neu, das System ist neu, es ist so vieles neu.
Ja, Ausblick machen wir gleich noch. Wie ist für euch denn die Diskrepanz gerade zwischen Abwehr und Angriff? Abwehr, muss man ja sagen, war jetzt in Leipzig, also dass du einen reinkriegst, da haben wir nicht mit gerechnet. Und einer war ja auch nur, das war ja auch nur ein Individualfehler. Aber über weite Strecken, über die allerweitesten, größten Strecken stand die Abwehr gut und stabil.
Ja, die ist auch stabil und auch in Regensburg, man hat ja kaum Torchancen zugelassen, wenn dann überhaupt nach der 60. Minute gab es 2-3 und jetzt gab es gegen Leipzig Champions League 5. Die Abwehr, da fehlt noch ein Ordetz, der beste Bochumer Abwehrspieler. Eine Alternative fehlt auch noch, nämlich Bernardo, ein gesunder Bernardo und Ordetz spielen, das ist für mich klar. Ja. Und da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wir haben zwei so Torhüter, die Ruhe ausstrahlen, die nach einem Fehler, wie ihn Bero gemacht hat, der stolpert, das kann immer passieren, der wird dann nicht gewürgt und dem geht man dann nicht an die Gurgel, sondern der wird aufgebaut. Auch das ist eine Veränderung im VfL-Spiel, die mir gefällt. Und also in der Abwehr keine Probleme und ich sehe auch die Probleme im Angriff noch nicht, weil gegen Regensburg hast du die klaren Chancen, um das Spiel in der ersten Halbzeit zu entscheiden. Da hält der Torhüter auch super, das ist ja auch immer eine Sache. Und dass du in Leipzig 3 klare Torchancen bekommst, ist okay. Wir haben noch nie in Leipzig in der Bundesliga in 3 Spielen, die vorher waren, ein Tor geschossen. Ja, und wir haben diesmal zum 4. Mal da kein Tor geschossen. Also das ist ja auch eine Sache der Qualität von Leipzig geschuldet. Und ich sehe das nicht so schwarz, weil da kommt jetzt mit den Neuen noch viel Qualität in der Offensive. Broschinski kann im Moment nicht bestätigen, was er in der Vorbereitung gezeigt hat. Der muss aufpassen, denn die beiden schnellen Leute, die da gekommen sind, die werden ihm das Leben schwer machen. Und dann wird der VfL auf Tore schießen. Da bin ich felsenfest überzeugt. Also dieses Pokalspiel ausklammern und Leipzig, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften in Leipzig mehr Chancen bekommen werden als der VfL, nämlich 3.
Ja gut.
Ich sehe ja gar nicht so schwarz.
Nö, das wird eigentlich, also wir sind irgendwie alle
ich habe gerade gesagt, die Richtung stimmt, das Spiel macht gut und so weiter. Mhm. Ich wollte noch was sagen zur Defensive. Mhm. Da zählt ja natürlich nicht nur die Abwehr zu, sondern Ibrahima Sissoko ist für mich zum Beispiel da auch ein Schlüsselspieler, der in Regensburg noch enttäuscht hat, aber war ein ganz anderes Spiel, da war er eigentlich mehr offensiv gefordert. Jetzt in Leipzig hat er richtig gezeigt, was in ihm steckt. Also Zweikampfmonster, kann man sagen, vielleicht geht sogar noch mehr. Also das ist auch eine ganz wichtige Verstärkung für den VfL, da im Defensivverbund.
Ja, absolut. Vielleicht noch ein kleiner Punkt, der diesmal eben nicht vorhanden war und wo man auch denkt, das muss ja, darf ja auch nicht. Trotz sehr viel mehr Hitze am Samstag in Leipzig war jetzt dieses Fitnessthema keins, oder?
Nein, und das zeigt ja auch, dass die Mannschaft vernünftig gearbeitet hat. Ne?
Also, genau,
die Temperaturen
korrigiert.
Waren ja extrem und wir haben gesagt, ab der 60. Minute wirkte die Mannschaft müde. Ich weiß nicht, was sie vielleicht in der Trainingswoche falsch gemacht haben, aber jetzt waren auf dem Rasen 36,5 Grad und die haben in der zweiten Halbzeit mit zunehmender Spielzeit die Leipziger richtig beschäftigt und gedrängt. Und ich habe heute in einer Zeitung gelesen, ein tempoloser Kick, so sinngemäß. Dann hätte ich den Reporter, der das geschrieben hat, den hätte ich gerne da unten mal sich bewegen sehen. Also da bei 36 Grad vom tempoarmen Spiel zu reden, fand ich ein bisschen gewagt. Nein, die Mannschaft ist körperlich top drauf.
Ja, schon.
Nichts hinzuzufügen.
Sehr gut, okay.
Wir haben noch einen vergessen. Der ja wirklich bewiesen hat, dass er weiß, wo das Tor steht und dass er entscheidende Pässe und der kommt nächste Woche zurück, der wird auch der Offensive nochmal einen zusätzlichen Kick geben. Den haben wir noch außen vor.
Was wird das für einen Unterschied machen im Spiel?
Wir werden mehr Torchancen haben, weil der kann vorbereiten und der kann selber knipsen, der kann auch Kopfball, hat er in der Vorbereitung gezeigt. Das ist ein Spieler, der beim VfL in der Offensive der Unterschiedsspieler sein kann. Auch ohne Gewehr.
Die Gewehr hat man nie, das hast du ja richtig gesagt.
Können wir auch
aber nicht geben. Aber er ist absolut einer der Top-Transfers neben Sissoko und zwei Leihspielern. Aber Sissoko und De Witt wurden ja fest verpflichtet. Also einer der Top-Transfers, auf den absolut gesetzt wird. Und er hat vor allem, je länger die Vorbereitung dauerte, das auch gezeigt in der Vorbereitung, dass er da ein Schlüsselspieler sein kann. Ich denke auch wird. Der wird mit Sicherheit anfangen.
Für wen denn?
Das ist die große Frage, ne? Habe ich auch schon im Freundes- und Bekanntenkreis diskutiert. Und also in Frage kommen drei. Lukas Daschner, Anthony Lozier und Matuš Bero aus meiner Sicht. Für die drei könnte er ins Team rücken. Oder auch Bruschinski und Daschner geht eine Reihe vor. Wäre auch noch eine Option. Vielleicht fängt aber auch Boadu an. Aber gut, wenn ich mich festlegen müsste, ich würde, weil er einfach enttäuscht hat in den ersten beiden Pflichtspielen, Lukas Daschner wahrscheinlich rausnehmen. Ja, ich habe selber gesagt, einer der Gewinner der Vorbereitung, ich bleibe auch dabei, er hat eine super Vorbereitung hingelegt, aber jetzt, wo es ernst wurde, hat er wieder zweimal ein Stück weit zurückgezogen, da fehlt was. Und ja, ich bin gespannt, wie sich der Trainer entscheidet. Also Stand jetzt wäre ich bei Daschner.
Also ich glaube, dass unser Trainer, da er ja auch mutigen Fußball will, dass er vielleicht Toto opfert, um noch mehr im Heimspiel mit dem Power der Zuschauer noch mehr Offensive zu entwickeln. Und du kannst jetzt Daschner nach zwei Spielen dann nicht gleich wieder umwerfen. Du hast dich für ihn entschieden, du hast dich festgesetzt.
Ja.
Und es war ja in der Vorbereitung immer die Rede davon, auch bei uns, dass Toto nicht mehr immer von Anfang an durchspielen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht De Witt für Toto reinkommt, um auch die Offensive nochmal zu beleben im Heimspiel. In Auswärtsspielen dagegen glaube ich, dass Toto da noch seine Zeiten bekommen wird. Erst recht, wenn wir dort mit wenig Ballbesitz unter Druck geraten.
Ja.
Weil dann vielleicht ein Tick defensiver die Mannschaft ausgerichtet.
Ist definitiv ein gutes Argument, Günther. Bin ich bei dir, wie gesagt. Da ist wirklich ein Pro und Contra.
Und das Schöne ist ja, dass der Trainer uns so überraschen kann.
Ja.
Aber was mir jetzt total gefällt, und das muss man sagen, unser Torhüter, wir hauen den Ball nicht mehr bei jedem Ball einfach nur blind nach vorne, sondern wir fangen an, Fußball zu spielen.
Da muss ich dich einmal kurz unterbrechen. Ich würde gerne einmal die Frage, wer für oder ja, wer statt De Witt dann auf der Bank sitzt oder ja, ihr wisst, was ich meine.
Für wen kommt De Witt ins Spiel?
Danke für die Formulierung, Ralf. Danke. Ach, super. Genau, das würde ich gerne an euch weitergeben. Schreibt gerne in die Kommentare oder wie auch immer über Mail und WhatsApp. Die Kontaktmöglichkeiten sind weiterhin in jeder Podcast- oder Videobeschreibung. ja, und wo ich jetzt nämlich zukommen wollte, war genau die Torhüterposition. Denn da, also ist jemand, der die Bälle nicht weit schlägt, Günther Gefels, und der die Bälle weit geschlagen hat und der auch für einiges anderes in der Mannschaft gesorgt hat, eben Unruhe, und die ist jetzt raus. Ja, der zieht vor Gericht mit dem VfL. Lass uns da einmal kurz zusammenfassen, wie ist der Stand um Manuel Riemann gerade?
Ja, Manuel Riemann, du hast es gesagt, ist vor Gericht gezogen. Da gab es jetzt den Gütetermin vom Arbeitsgericht Bochum. Er klagt darauf, wieder am Mannschaftstraining der Profis teilnehmen zu dürfen. Er ist vom Verein dahingehend freigestellt bei Weiterbezahlung seiner Bezüge. Es geht ihm also offenbar nicht nur ums Geld. Ein erstes Vertragsauflösungsangebot des VfL Bochum hat er nicht angenommen. Das wurde vor Gericht ja auch nochmal bestätigt. Mhm. Es gab keine Einigung. Es gibt jetzt einen Kammertermin am 12. November, wo eventuell dann auch Zeugen geladen werden, also vielleicht Mitspieler, vielleicht Patrick Fabian, der ehemalige Sportgeschäftsführer. Und dann wird weiter verhandelt. Vielleicht kommt es aber auch vorher doch noch zu einer Einigung. So, das ist jetzt erst einmal der rein sachliche Stand. Und dann gibt's natürlich die emotionale und moralische Komponente.
Genau, lass uns darüber mal reden, ja, über dieses Persönliche auch dahinter.
Dann sage ich mal meine persönliche Meinung dazu. Also Manuel Riemann scheint auf Krawall gebürstet zu sein, weil ich nicht glaube, dass er ernsthaft die Hoffnung hat, nochmal beim VfL weder zu spielen.
Das heißt, es geht ihm ums Prinzip hier?
Es geht ihm ums Prinzip, und er bringt ja auch andere Leute damit in Schwierigkeiten. Ne? Mhm. Wenn man weiß, jetzt sollen Zeugen geladen werden. Er hat einen Berater, ist der gleiche Berater, ist wie von Patrick Fabian. Und die sitzen sich dann vor Gericht gegenüber. Da bringt er auch seinen Berater ein bisschen in die Bredouille. Also ich verstehe es nicht, denn der VfL lässt ja überhaupt keine Zweifel daran, die finanziellen Forderungen, die er noch hat, zu erfüllen. Also kann es ja nicht um das Geld gehen, sondern es geht da wirklich um Dinge, die eigentlich unerklärbar sind, weil er wird nicht mehr im VfL-Tor spielen. Und jetzt bis zur Verhandlung im November vergehen ja jetzt schon wieder 2 Monate und mehr. Und er wird nicht trainieren, statt dass er sich mit dem VfL an den Tisch setzt, den Vertrag auflöst und vielleicht irgendwo noch einspringt als Torhüter und einen neuen Vertrag abschließt. Jetzt bis November ist er jetzt wieder außen vor. Ja, und ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Und er wird ja auch nicht jünger. Also die Zeit läuft ja gegen ihn und nicht gegen den VfL. Und deshalb ist es für mich ein Rätsel. Er ist ja beratungsresistent und tut mir eigentlich leid, weil Riemann für den VfL ein ganz wertvoller Spieler und großartiger Torhüter war. Für uns als Journalisten war er nicht ganz einfach oder besser, er fand gar nicht statt.
Nicht zu erreichen,
ja,
genau.
Ja, aber das ehrt ihn alles, aber diesen Abgang und diese Schmierkomödie jetzt mit Zeugen vor Gericht, die braucht kein Mensch und die braucht erst recht nicht der VfL Bochum.
Ja, also wenn ich da so ein bisschen drüber nachdenke, selbst wenn er mittrainieren dürfte, wie würde das denn aus seiner Sicht, genau, was hätte er davon? Wie würde das aussehen? Alle wären irgendwie sauer auf ihn oder?
Überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, er schadet in allererster Linie sich selbst. Er wird es anders sehen, sonst wird er es nicht machen.
Oder?
Aber sein Image geht komplett runter. Er hatte noch viele Fans, die zu ihm gehalten haben, auch nach den Vorfällen noch. Aber ich glaube, jetzt ist er den Schritt zu weit gegangen, dass die allermeisten, so nehme ich es zumindest wahr, das kann ich ja jetzt nicht statistisch belegen, aber dass die allermeisten wirklich von ihm abrücken auch und sagen, und hey, was soll das? Du schadest dem Club. Und ich sage, und das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen, ich habe Manuel Riemann, und ich glaube nicht nur ich, immer als einen Typen, unabhängig von seinem ganzen Verhalten, jenseits des Platzes und so weiter. Aber er war komplett ehrgeizig und ich hätte fast meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass er immer alles dafür tun wird, zu spielen. Und jetzt muss er ja sehen, beim VfL Bochum, wenn er das jetzt noch nicht kapiert, ich verstehe es nicht, wird er nicht mehr spielen. Also muss er doch eigentlich sehen, dass er einen neuen Club findet, wo er wieder spielen kann. Ja, und offenbar ist ihm das völlig egal. Ja. Weil welcher deutsche Club, ich sage jetzt mal erstmal deutsche Club, nimmt diesen Torwart noch?
Ja, weil abgesehen von den Fans machst du keine Werbung für dich gerade.
Keine Werbung ist gut ausgedrückt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn noch ein deutscher Club verpflichtet.
Nee.
Vielleicht im Ausland, wo das alles nicht ganz so 1:1 verfolgt wurde, wo man dann sagt, da kommt ein gestandener Bundesliga-Torwart, vielleicht geht es da noch. Im Fußball ist sowieso nichts ausgeschlossen, aber in Deutschland kann ich es mir nicht vorstellen. Er ist auch nicht mehr der Jüngste mit 35. Trotzdem würde ich ihm rein sportlich zutrauen, noch ein paar Jahre auf sehr gutem Niveau zu spielen.
Aber
mit diesem Verhalten macht er sich aus meiner Sicht seine Karriere letztlich bewusst kaputt.
Ja. Und jetzt sage ich noch mal eins, der VfL ist ja auch sehr sanft mit ihm umgegangen, denn die Böcke, die er geschossen hat, und ich meine nicht sportlich, sondern verbal, die hätten eigentlich zu ein, zwei oder drei Abmahnungen gereicht, die dann zur Folge gelten, eine fristlose Kündigung. Und immer wieder hat auch Patrick Fabian auf ihn eingeredet und hat versucht mit Verständnis, man hätte dieses Problem nicht, wenn man ihn sanktioniert hätte, und zwar schriftlich, dann wäre er nämlich fristlos gekündigt worden und dann wäre das Kapitel erledigt. Also da ist der VfL sehr, sehr sanft.
Vielleicht dagegen auch geklagt, aber
ja, nein,
das ist dann letztlich die Frage, die das Gericht klären muss.
Dafür ja, jetzt aber
gibt's zum Glück in Deutschland, und da, das gestehe ich Manuel Riemann, wie jedem anderen Menschen in Deutschland auch zu, wenn er meint, er wäre zu Unrecht behandelt worden, kann er vor Gericht ziehen. Das ist sein gutes Recht, das ist das Fundament unserer Gesellschaft. Und dann wird das Gericht entscheiden, wer hat Recht, rein arbeitsrechtlich. Aber wir hatten ja vorhin auch die moralische Komponente.
Ralf, du hast mich falsch verstanden. Ich sage, es wäre aufgrund seines Verhaltens, wenn man die regelmäßig sanktioniert hätte, eine fristlose Kündigung möglich gewesen. Das hat der VfL nicht getan, weil man immer wieder auf den netten Manuel Riemann, der so viel für den VfL getan hat, immer wieder hat Patrick Fabian ein bisschen gedroht, ihm gesagt, so geht das nicht, aber es ist nicht protokolliert worden. Und jetzt ist das der Bumerang. Ich bin sicher, dass wenn zum Beispiel der Torhüter während des Spiels den Trainer zur Trainerbank läuft, den Trainer anschreit und eine Auswechslung fordert, dass man da als Arbeitgeber zum Beispiel eine Abmahnung erheben kann. Aber ist vorbei und es wird.
Hätte.
Wie gesagt, da vertraue ich den Gerichten, dass die urteilen, was
jetzt wollen wir auch,
da bleiben wir natürlich auch dran.
Wollen wir uns lieber zu denen widmen, die funktionieren,
die da sind.
Ja, hast du recht.
Genau. Wir haben noch zwei Kategorien zum Abarbeiten. Lass uns da einfach mal reinstarten.
Fanfrage der Woche.
So, kommt diesmal von Herr E. Macht Musik. Mit wie vielen Punkten stehen wir im Mai 2025 auf welchem Platz?
Ganz einfach, 36 Punkte und Platz 14.
Okay, ja.
Guck mal, ich lege einmal einen drauf und einmal gehe ich einen zurück. Ich sage 37 Punkte, sind 4 mehr als diese Saison, vergangene Saison, und Platz 15.
Platz 15. Ja, ist auch eine Schätzfrage, ne?
Ja, ich wusste das, ich wollte auch 15 sagen, weil 15 ist für uns immer der entscheidende Punkt. Da habe ich ja, lass dir mal für den Ralf, geh mal ein bisschen mutiger an die Sache.
Sehr Dank, sehr nett von dir,
Günther. Ist auch
nicht abgesprochen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
Dass ihr euch noch so
verstehe
vor dem Mikrofon. Ich habe auch in einer Stecktabelle von den Kollegen, ihr werdet wissen, vom Kicker, wenn ich meine, da habe ich den
Herrlich.
Platz, den kleinen Pin vom VfL habe ich da auch platziert.
Machst du die jede 14. Woche, aktualisierst du die immer?
Nee, das ist meine Prognose quasi.
Achso.
Hängt jetzt am Kühlschrank.
14?
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja,
genau.
Ich kann dir nur sagen, du bist Expertin.
Deswegen sitzen wir, Günther, mein Gott.
Gut.
Ja, wo ich jetzt nicht so Expertin war, muss ich jetzt sagen, war hier.
Tippspiel.
Aber da gehe ich ja offen kommunikativ mit um. Ich tippe nicht gegen den VfL, das wird sich nicht ändern.
Wie viele Punkte hast du gemacht?
Insgesamt?
Ja.
Boah, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber beim VfL habe ich keine geholt, ne? Aber wie viel hast du denn?
Ich war stark verbesserungswürdig. 12 Punkte habe ich geholt und stehe auf dem glorreichen Platz 615, wie gefühlt 100 andere auch.
Das muss man jetzt auch mal sagen, ihr Lieben. Also 1000 Leute sind wir im Tippspiel. 1000 Leute.
Mega, danke schön.
Wahnsinn.
Ich habe keinen vor mir.
Du? So,
ich habe nicht mitgemacht.
Du machst ja jede Woche hier gezwungenermaßen mit irgendwie.
Ja.
Wir müssen jetzt noch einmal kurz die kleine Siegerehrung machen, die wir jetzt jede Woche ja abfahren. Und zwar gibt es ja diesen Schal hier zu gewinnen. Es ist Audiodeskription, es ist ein VfL Bochum-Schal. Überraschung. Mit Watz-Logo drauf. In dem klassischen Bochum-Blau, nicht?
Ja.
Irgendwie. Ja, schönes Ding. Und zwar haben wir jetzt diesen Spieltag die Situation, dass es einen gibt, den Daniel H., der hat einfach 30 Punkte gemacht. Das ist der absolute
Hammer.
Wahnsinn.
Der hat die ersten 8 Spiele richtig und wird sich richtig ärgern, dass Heidenheim da, vielleicht spielt er ja auch Toto.
Ja.
Boah.
Da können wir auch nur neidisch.
Also 8 richtige Tendenzen. Glückwunsch. Glückwunsch.
Absolut. 30 Punkte. Die Spiele vom VfL Bochum zählen ja auch doppelt. Das müssen wir an der Stelle nochmal sagen. Also die Punkte dann. Und dann gibt's noch 3 weitere. Da muss ich jetzt aber hier ablesen, ehrlich gesagt. Und zwar VfLer 6868, Lisa und Leiven 1848. Ihr wisst, wer ihr seid, weil ihr einfach weiter oben seid. Meldet euch einmal bei uns per Mail gerne an insidevfl.funkemedien.de und dann klären wir das mit dem Gewinn. So machen wir das jetzt jede Woche. So, dann bleibt uns nur noch übrig, das vergangene Tippspiel abzuarbeiten und aufs Neue zu schauen. Wie geht's aus gegen Gladbach zu Hause?
Ja, ich bin vorsichtig. Gleichwohl, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr es pessimistisch, aber ich sag 1-1.
Ich sehe es neutral, aber okay. Was denkst du, Günther?
2-2.
Doch? Ich dachte jetzt, du tippst auf Sieg.
Ja, aber ich habe doch gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Geduld.
Okay. Die Maschinerie muss erstmal warm laufen. Okay. Ich sag, sie ist warm am Samstag. Ich kann nicht nochmal 2-1. Doch, ich sag nochmal 2-1. Wer sagt denn hier, ich kann nicht? Ich kann.
Bravo.
So. Ja, ich mach so lange 2-1, bis das wahr wird. Nein.
Nehmen wir mit.
Okay.
2-1. Bei der Rückkehr von Kevin Stöger. Haben wir jetzt gar keine Zeit mehr gehabt, darüber zu sprechen. Machen wir nächste Woche, oder?
Nee, genau. Wie die lief, darüber reden wir dann nächste Woche, wie der empfangen wurde auch. Wir haben ja schon vorausgesagt, es wird sanft. Gehe ich von aus.
Okay. Ein freundlicher Empfang.
Dann danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis nächste Woche.
Tschüss, danke.
Tschüss und Daumen drücken.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.